Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Diesmal habe ich ein ganz großes Thema: Europa.
Das ist mein Thema. Ich finde das eine Katastrophe, was Sie machen.
Zu diesem Gespräch über Europa begrüße ich ganz herzlich Gabriele Gysi. Hallo.
Hallo, guten Tag.
In der DDR gab es ein anderes Europa als in der BRD. Wenn wir jetzt von Europa reden, dann stellt sich der Wessi was anderes darunter vor als der Ossi.
Ja, das stimmt, weil man in Westdeutschland die eigene Lage in Europa als eine wichtige Macht gedacht hat und gelebt hat. Ich habe zum Beispiel oft in der DDR noch und später auch Westberliner oder westdeutschen Freunden, die dann von ihren Reisen erzählten, weil ich habe immer gesagt, das musst du mir jetzt erzählen, wie es war, wozu schicke ich dich nach Italien, damit du es mir erzählst. Und dann habe ich manchmal so eine kleine Übung mit ihnen gemacht. So habe ich gesagt, jetzt stell dir bitte vor, du würdest mit Dinaren nach Italien reisen und nicht mit der deutschen Mark. Hörst du dann mal auf, so arrogant gegenüber deinen Eltern zu sein? Weil die hast du nicht aufgebaut.
Ja, und es ist auch so, wenn ich mal als Wessi ein bisschen schwärmen darf, Europa war was ganz was Tolles. Es hat sich so langsam aufgebaut. Das fing an mit Europa-Briefmarken. Dann gab es so die EU-Marken, die waren so ein bisschen teurer. Die sahen nicht schön aus, aber es war was Besonderes. Dann gab es die Sendung EWG. Einer wird gewinnen mit Hans-Joachim Kuhlenkampf. Das war toll, das war international.
Ja,
und es gab dann auch den Eurovision Song Contest. Also da war Europa. Europa bestand aus Holland, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Italien, Liechtenstein. So fing das an. Das waren so die ersten EU-Sendungen, die Eurovisionssendungen. So fing das an. Es wurde immer größer, es wurde immer besser. Es gab sogar für Jugendliche Euro-Rail-Tickets. Man konnte sich in Europa frei bewegen. Europa war so positiv besetzt für den Westen, wie es für den Ostler gar nicht war. Die hatten auch ein ganz anderes Europa. Die hatten vielleicht auch eine Italien-Sehnsucht, aber ein anderes Europa. Dieses Europa-Kritische, das ist erst ganz spät gekommen bei mir. Also Europa schien mir immer eine gute Idee zu sein und auch eine ideale Lösung.
Ja.
Für unser deutsches Problem. Das löst sich auf, weil wir gehen ja in Europa auf und dann ist die Sache gut.
Genau, ja. Genau. So war die Illusion.
Das war die Illusion. Aber ja. Ich wollte dir abluchsen, ihr hattet ein anderes Europa.
Ja, weil Dinaren. Das konnte man ja nicht denken.
Und ihr wart in Polen und ihr wart in Ungarn.
Ja.
Das war Europa.
Ja.
Und Russland gehörte für euch zu Europa.
Ja, und vor allen Dingen war man immer froh, wenn man nach Polen, nach Ungarn oder Russland oder wohin auch immer fuhr, dass es woanders anders ist. Dass man eben in eine andere Welt gehen konnte als die eigene. Das Reisen war besetzt mit der Vorstellung, woanders hinzugehen. Und das ist natürlich von heute aus gesehen klüger. Denn woanders ist es anders.
Ja, ich weiß. Zu Anfang, als ich nach Spanien kam, das war noch in den 60er Jahren, da bin ich dann immer, wenn es hieß, hier spricht man Deutsch, woanders hingegangen. Ne? Weil das wollte ich gerade nicht.
Ja.
Mein Vater ist noch mit einem lateinischen Wörterbuch nach Spanien gereist. Da
ja.
Habe ich gedacht, so, wir müssten das machen. Wir müssten dem Anderssein Tribut zollen. Das gehört
ja.
sich so.
Mhm.
Wir können jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt hingehen und Schnitzel essen da. Sondern
ja, genau.
Wir müssen Paella essen, auch wenn sie uns zunächst mal nicht so geschmeckt hat. Das Anderssein war ja gerade das Erlebnis und die Herausforderung.
Genau.
Und
genau.
Es ist natürlich immer mehr angeglichen, wenn man in Italien Kinderschokolade kaufen kann und wenn man überall mit Euro zahlt. Und eigentlich hat man das Gefühl, es ist so ein Einheitsbrei geworden.
Ja, und dadurch natürlich eine unglaubliche Verengung.
Ja.
Und dadurch wird den Menschen, die an den Orten leben, auch ihr eigenes Dasein entzogen. Also ihr Bezug zur Geschichte und zu dem Gewachsenen
ja.
und zu dem Geworfenen wird ihnen entzogen. Und nach der deutschen Vereinigung hat sich das Ganze natürlich mit unglaublicher Brutalität nach Osten erweitert. Zuerst konnte man immer noch sicher antäuschen, dass die Menschen das alle wollen und dass es so herrlich ist.
Endlich machen sie auch mit.
Ja, ja, für den Westen endlich machen sie auch mit und es gibt neue Märkte. Und für die Leute im Osten endlich können wir auch diese entsetzlichen McDonald's essen und diese furchtbaren Bananen. Also es bahnte sich an und mittlerweile ist es unübersehbar, dass es ein tragischer Vorgang ist, der hier passiert und der viel, viel mehr zerstört, als uns bewusst ist heute, weil wir in unserem Leben so reingewachsen sind in diese Situation. Ich bin sehr stolz auf Frau Meloni, dass sie das geschafft hat, dass sie das italienische Essen als UNESCO-Kulturerbe betrachtet wird.
Ja, hat sie gehört.
Ja, habe ich gehört. Ich hoffe, es stimmt.
Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Ja.
Ja, aber es ist doch Wahnsinn, diese Art der Herrschaft, die durch die Vorstellung einer globalen Welt im Sinne von Larry Fink sich über die Finanzierungsmöglichkeiten durch den Dollar ausbreitet auf die Welt, ist einfach ein Verbrechen. Das ist nicht witzig. Das entzieht Milliarden Menschen ihre Daseinsmöglichkeiten, ihr Wissen. Alles wird für null und nichtig erklärt gegenüber irgendwelchen albernen Aktienkursen.
Hattest du nicht doch im Osten Sehnsucht zu reisen?
Ja, selbstverständlich. Die Leute sind ja auch gereist. Die Deutschen sind in Ost und West gereist. Die reisen gerne offensichtlich. Und im Osten sind dann eben die jungen Menschen immer nach Polen gefahren oder auch nach Ungarn. Also ich bin auch nach Budapest gefahren. Und in Budapest zum Beispiel mit meinem damaligen Freund, wir haben uns einen Film nach dem anderen angeguckt, weil die eine breitere Palette an internationalen Filmen gespielt haben. Dann haben wir die italienischen, französischen, amerikanischen Filme mit ungarischen Untertiteln gesehen. War auch nett.
Ja.
Kann mich an manche heute noch erinnern. Und ich sage ja auch oder habe öfter gedacht, dass die nächste Generation, also die dritte oder vierte Generation, jetzt mal egal wie man zählt, für die der Zweite Weltkrieg schon ins Mittelalter gerückt war, haben ja auch diese Mauer nicht mehr ertragen, weil sie den Vergleich nicht aushalten konnten. Und die haben den eben nicht bezogen auf etwas, was die Geschichte ihrer Eltern oder ihre eigene war, sondern nur als etwas, was sie nicht wollen.
Ja.
Und damit war es schwer umzugehen. Und dadurch, dass aber von westlicher Seite die Konfrontation so gewünscht war, also man hat ja einfach nicht zugelassen, dass etwas gemeinsam wirklich zusammenwächst. Unter Gorbatschow gab es den unglaublichen Versuch, dem nahe zu kommen und auch ja Reagan dem entgegenzugehen. Aber letztlich ist es eben zum Betrug geronnen. Und das führt dazu, dass der Westen nicht mehr vertragsfähig ist.
Ja.
Weil wir immer betrügen in dem Wunsch, siegen zu wollen.
Ja, das steht in deinem Buch, Die Nacht, als Soldaten Verkehrspolizisten wurden, dass der Westen keine weiße Weste hat, was seinen Umgang mit Verträgen betrifft.
Nee, wirklich nicht.
Das ist jetzt milde ausgedrückt.
Ja.
Ja, die sind nicht vertragsfähig, sagst du sogar.
Ja.
Und da sind wir bei dem Thema, was ich mit Europa in Verbindung bringe, nämlich dem Thema der Nation. Wie ist das Verhältnis zwischen Europa und Nation? Haben wir uns als Deutsche gefühlt? Fühlen wir uns jetzt als Europäer? Hast du dich damals in der DDR als Berlinerin gesehen? Als Ostdeutsche, als Westdeutsche, als Deutsche, als Europäerin?
Also ich finde, das ist so eine Frage, die man immer von verschiedenen Ebenen sieht.
Ja.
Wenn ich in Hamburg bin, bin ich natürlich Berlinerin. Wenn ich in Westdeutschland bin, war ich eben Ostdeutsche.
Ja.
Wenn ich in Frankreich bin, bin ich natürlich Deutsche. Wenn ich in China bin, bin ich natürlich Europäerin. Je nachdem,
ja, das ist sehr schön
von der
gesagt,
Entfernung der Blick auf etwas fällt. Aber dann muss ich mich ja fragen, das ist jetzt meine Berufskrankheit als Schauspielerin, was wird denn tatsächlich gelebt?
Ja.
Und dann beginnt die erste Frage, wie kann ich denken oder warum denke ich etwas? Und das ist gebunden an die Sprache. Und da beginnen schon Differenzen. Und eine gemeinsame Sprache, also in dem Fall Deutsch, erlaubt ein gemeinsames Denken und einen Austausch. Dann ist es eine Frage der Verwaltung und der Kulturgeschichte.
Ja,
und an der Stelle sage ich zum Beispiel immer, wir Deutschen sind sehr wohl eine Nation.
Ja,
das letzte nationalstiftende Ereignis war der Zweite Weltkrieg und die Judenvernichtung. Das ist für den Jungen und das Mädchen in Hamburg das Gleiche wie für den in München oder in Rostock oder in Thüringen. Aus dem sind wir hervorgegangen. Und dieser Wunsch, sozusagen die Schrecken dieses Ereignisses abzuwerfen, gleichzusetzen mit dem Abwerfen des Deutschseins, ist eine bundesdeutsche Illusion, die auch wieder ein verräterischer Trick ist, weil es gibt Deutschland in der EU. Deutschland ist der höchste Nettozahler und Deutschland bestimmt. Und jetzt nicht so tun, als würde man nicht wissen, was man weiß.
Ja, ich habe dich genau dahin gelockt, wo ich dich hinhaben wollte. Ich habe nämlich extra so gefragt, dass ich dachte, ich verleite dich dazu, dass du was zum Thema Nation sagst.
Ja.
Weil ganz wichtig, also was bedeutet die Nation? Geht die in Europa unter? Und ist die Nation etwas Böses? Ist Nationalismus falsch?
Nein.
Vielleicht sogar Patriotismus falsch? Und dass du was zum Thema der Judenverfolgung sagst. Das habe ich mir gedacht, dass du da raufkommst, weil das steht ja auch in deinem Buch drin. Also, wie war das mit der Nation? War Nation etwas Böses, so wie heute
überhaupt
man sagt,
nicht. Es
die Nationalisten sind die Bösen?
Nein, eine Demokratie ohne Nation ist nicht vorstellbar, weil es sie nicht gibt. Weil alleine die Vorstellung, und wenn es auch zum Teil eine Illusion ist, sich über einen Wahlvorgang zu beteiligen, setzt ja voraus, dass man gleiche Voraussetzungen in etwa hat.
In gewissen und Grenzen, in überschaubaren Grenzen. Ja.
Sonst kann ich ja nicht. Ich zum Beispiel kann in Italien nicht wählen, weil ich gar nicht weiß, was da passiert. Aber in Deutschland habe ich sehr wohl eine Vorstellung davon. Jetzt nicht, was das Dorf X in Bayern mit seiner Brücke macht oder nicht, aber wie die Verwaltungsstruktur aussieht, wie Dinge laufen, warum etwas so oder nicht anders ist. Und das ist nur erklärbar aus der eigenen Geschichte. Und das Verrückte ist ja, dass sich die Geschichte hinter unserem Rücken in uns einschreibt und wiederholt.
Ah, ja.
Es ist unglaublich. Und die französischen Bauern, die auf die Straße gehen, weil durch die EU die französische Landwirtschaft vernichtet wird und das Land mit den 580 Käsen runter reduziert sein soll auf die Vorstellung irgendwelcher bürokratischer Beamten, die technokratisch entscheiden, wie viele Käsesorten in Frankreich zu existieren haben. Wenn diese Bauern auf die Straße gehen, dann knien sie auf dieser Straße nieder und singen die Marseillaise, weil es ihre ist. Und ihr Käse.
Also es ist ihr Käse, genau.
Und der, damit haben Sie auch recht.
Ja, es ist und ihr Käse, der mir schmeckt, ja.
Genau.
Ich habe den Eindruck, dass in der DDR das Wort Patriot häufiger gebraucht wurde und nicht so einen Klang hatte wie im Westen. Würdest du mir dazu stimmen?
Ja, die ganzen Begriffe sind nicht als Begriffe so in Zweifel gestellt worden, sondern sind in ihrem Zusammenhang so oder so verstanden worden. Zum Beispiel, ich denke, der Nationalsozialismus.
Ja, da haben wir die Nation.
Genau.
Ja.
Und am Nationalsozialismus war das Besondere, dass er weder sozialistisch noch national war. Also sozialistisch war er nicht, weil er als allererstes die Banken wieder privatisiert hat. Zum Beispiel eine antisozialistische Vorstellung von Organisation. National war er nicht, weil er sich imperial aufgestellt hat.
Und weil er keine Nationalgrenzen akzeptierte. Es ging ihm um die Deutschen, egal ob sie in der Tschechoslowakei oder in Österreich oder wo auch immer lebten.
Ja, dieses Nicht-Akzeptieren von Grenzen.
Volk war höher gestellt als Nation.
Volk war höher gestellt, beziehungsweise auch der eigene Wunsch des Herrschens war höher gestellt als die Nation. Weil der Witz, deshalb bin ich eine große Anhängerin der Nationalität des Nationalstaates, dass ich nämlich Grenzen akzeptiere. Dass ich sage, von hier bis da geht meine Verantwortung. Die Amerikaner haben im Nahen Osten nichts zu suchen. Sie haben genug Land, es gibt genug Probleme. Da können Sie sich den ganzen Tag mit beschäftigen. Das ist imperial. Das heißt, ich will die Strukturen, zu denen ich geboren bin, mit denen ich lebe, verallgemeinern. Und ob das jetzt menschenrechtlich verbrämt wird oder ob man Universalismus in dem Sinne eine Berechtigung versucht zu verschaffen, steht aber im strikten Widerspruch zu der realen Leistungsmöglichkeit und zum realen Weltverständnis. Weil ich kann das nicht verstehen, kein Einzelner. Und wenn Bill Gates in der Corona-Krise in der Tagesschau zu Ostern sagt, 7,2 Milliarden Menschen müssen geimpft werden, dann denke ich, der Mann ist krank. Es ist ein solche Hybris im eigenen Kopf. Das ist unglaublich. Und dann denke ich, Mensch, Junge, lass es. Und diese Art des Imperialismus, der sich berechtigt fühlt und mittlerweile über dümmste moralische Vorstellungen seinen Anspruch artikuliert. Und zwar von vielen Punkten ist eine Katastrophe.
Genau, und der stellt sich eben über das, was wir als Nation sehen, über das, was die Patrioten wollen, auch über die Kultur, die eine Nation hervorbringt. Deshalb ist es im Augenblick in Deutschland nicht angesagt, von Patriotismus zu reden. Die Patrioten sind diejenigen, die als die Rechten gelten.
Da kann man uns doch als westliche Gemeinschaft überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Vor 30 Jahren mussten die roten Socken aufgehängt werden, weil sie so ganz furchtbar sind. Jetzt ist aber eine linke Gerechtigkeitsvorstellung in der Welt nicht ausrottbar gewesen. Jetzt wird sozusagen die Begrenzung der Macht angegriffen, die in der Forderung nach Nationalstaatlichkeit liegt. Und Frau Weidel hat doch recht, wenn sie sagt, sie vernichten Deutschland. Ja, sicher. Und das will ich auch nicht. Es ist die Sprache, in der wir denken, es ist die Kultur, auf die wir uns beziehen und die Anmaßung, universell zu bestimmen, ob in Iran eine islamische Form des Parlamentarismus besteht und wie die sich organisieren, ist einfach nur widerlichster Imperialismus.
Du hast es vorhin schon erwähnt, als du von der Grenze gesprochen hast, dass die Grenzen gesichert werden sollen, weil die Grenzen eben auch die Grenzen der Verantwortung zeigen. Die zeigen die Grenzen der Nation und die Grenzen der Nation sind auch die Grenzen des Geltungsbereiches, wo man etwas sagen möchte, wo man darüber bestimmen möchte. Deswegen sind die offenen Grenzen natürlich ein Angriff auf die Nation.
Ja.
Die offenen Grenzen sind sogar schon ein Ende der Nation.
Ja, wie sie gebraucht werden, weil es gibt ja permanente Verlockungen und Konkurrenzen, die darüber durchgesetzt werden. Ich frage mich immer, wenn Sie zum Beispiel hier sagen, wir brauchen Fachkräfte.
Ja.
Und dann werben Sie aus Indien Ärzte, Programmierer und ich weiß nicht welche Fachkräfte ab. Zahlen Sie dem indischen Staat für die Ausbildung dieser Leute? Was soll das?
Das war auch etwas, was die DDR immer vorgetragen hat. Er hat gesagt, wir bilden hier unsere ganzen Techniker aus, Mathematiker, Physiker und der Westen kauft sie auf.
Ist ja auch so. Ja. Und innerhalb Deutschlands kann man jetzt sagen, gut, das kann sich jetzt für alle bewähren. Aber über die Lebensmöglichkeiten und über das Aufkaufen und über die Korruption, die Menschheit zu lenken, ist kein sympathischer Weg. Und dem Westen fällt nichts anderes ein.
Nochmal zurück auf unsere Kultur und auf unsere Grenzen. Und ich gebe dir immer nur recht, wenn du davon erzählst, dass wir unsere Kultur nicht achten, dass wir einen Patriotismus nicht haben wollen, dass wir die Grenzen nicht achten und damit auch den Geltungsbereich unserer Verantwortung nicht achten.
Genau.
Und damit eine Zerstörung der Nation herbeiführen und dass die Nation nicht immer nur was Schlechtes war.
Natürlich
was ich aber
nicht.
Früher so gedacht hatte und dachte, das wäre linkes Denken, das hätte ich so gelernt. Mhm. Ja, nämlich der Nationalismus führt zu einem Nationalchauvinismus und führt zu einem Imperialismus und führt zum Krieg. So habe ich mir das früher gedacht. Das hat mir jemand erzählt, der sich als Kommunist angesehen hat.
Tja, das ist eben ein Irrtum.
Ja.
Da irrt die Linke.
Da irrt die Linke.
Ja, oder das, was davon übrig ist. Aber Ich finde es wirklich schwierig, weil links und rechts hat sich gelöst von den Ausgangspunkten. Heute werden die Grenzen anders gezogen und die Begriffe sind auch anders besetzt. Also wenn ich so etwas nehme wie den Feminismus zum Beispiel, ja, der, was ich ja jetzt gelernt habe, dass es auch antifeministische Überlegungen gibt, die auch schon in Buchform von bedeutenden Autorinnen gefasst sind, weil hier biologische Eigenschaften zugeordnet werden. Letztendlich führt diese Art des aus dem Westen kommenden Feminismus zu einer unerträglichen Form des Rassismus. Es ist auch eine Verwöhntheit, die mittlerweile sich breit macht unter mittelständischen jungen Damen, die von ihren Vätern und dem Reichtum der Eltern gefördert bis zum Anschlag Victory-Zeichen in die Welt schicken, die ihre eigene Macht versuchen zu artikulieren, die an nichts messbar sein soll als an ihnen selbst. Und das ist wirklich schlimm. Ich bin entsetzt über die Art, wie der Krieg zwischen Mann und Frau etabliert wird.
Jetzt kommt aber wirklich einiges zusammen. Jetzt bist du ein Feminismuskritiker. Ich müsste vielleicht sagen, eine Feminismuskritikerin. Entschuldigung.
Nein, wenn ich Kameramann geworden wäre, hätte ich für mein Leben gern, wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt, gesagt, ich bin ein Kameramann.
Ah, ja.
Ich finde diese Humorlosigkeit zum Beispiel wieder im Wachsen von Sprachgewohnheiten, diese Art, sich permanent sozial zu präsentieren und auch die Präsentation ins Zentrum zu stellen, statt das, was ist. Also der Gipfel ist Hollywood. Also das ja. ist wirklich die Spitze.
Aber ich wollte noch mehr aufzählen. Also du hast ja nun wirklich den Feminismus kritisiert.
Ja.
Die Globalisierung.
Ja.
Mit Bill Gates hast du auch die Corona-Maßnahmen kritisiert.
Ja.
Mit den offenen Grenzen hast du auch die Migrationspolitik kritisiert.
Ja.
Und du hast natürlich mit deinem Plädoyer für mehr Kultur, hast du natürlich auch das, was gerade passiert, nämlich ein gewisser kultureller Kahlschlag, das hast du auch noch kritisiert. Jetzt kommt eigentlich bloß noch Klima dazu.
Ja, das
fehlt ja noch, oder?
Ja, weil wir jetzt wieder Sommer, Herbst, Winter und Frühling haben. Und da bin ich sehr einverstanden mit dem Klimawandel,
ja?
Wenn der dahin geht.
Wenn der da ist, wenn sich der Frühling vom Winter unterscheidet.
Ja, da bin ich auch für die Differenz.
Ja, für den Klima. Aber ich wollte dich nochmal auf deine DDR-Vergangenheit ansprechen. Und zwar gerade jetzt mit den Grenzen. Und da mache ich einen Bogen. Vielleicht kannst du den nachvollziehen. Diese Grenzen schützen die Nation. Und wenn wir die Grenzen aufgeben und einfach Migration haben, die wir nicht kontrollieren, dann haben wir die Nation im Grunde aufgegeben. Und vielleicht ist das ja sogar gewollt, ja, weil viele die Nation ablehnen. Aber gut, die Grenzen schützen die Nation und die Grenzen sind auch zugleich die Grenzen des eigenen Verantwortungsbereiches.
Genau.
Und wenn wir die auflösen, lösen wir auch unsere Verantwortlichkeit auf.
Genau, so ist es.
Und wie war es in der DDR? Da gab es das Buch von Rudolf Barrow, übrigens hieß das die Alternative, das Buch, der die DDR beschrieben hat als organisierte Verantwortungslosigkeit.
Das hat der Barrow wahrscheinlich von Kovács, ein ungarischer Ökonom, der beschrieb diese beiden Strukturen zwischen Partei und Staat als Form der organisierten Verantwortungslosigkeit, weil immer die eine Seite die Verantwortung auf die andere schieben konnte. Ja, da gab es einen Parteitagsbeschluss, ja, das hat ja der Ministerrat beschlossen. Und das hat er so beschrieben. Und das stimmt auch, das ist ein Problem. Man hat nur heute, also wenn ich es von heute aus sehe, würde ich sagen, das Kafkaeske daran war noch überschaubar. Entstanden ist es ja aus der Vorstellung, dass im Grunde die staatliche Kontrolle kritisch beleuchtet werden soll durch die Parteistruktur. Und es war ja ein Kompromiss zwischen der Verwaltung oder den Verwaltungsmechanismen der sowjetischen Besatzungsmacht und der deutschen Verwaltungsgeschichte im Rückgriff auf die Weimarer Republik. Und die hatten die Vorstellung, sagen wir in dem Theater, in dem ich gearbeitet habe, da hat der Intendant die Entscheidungsgewalt. Das ist ganz klar geregelt. Mhm. Und dann gibt es die Parteiversammlung, in der der Intendant auch ist. Und in der begegnet sich dann der Intendant und der Pförtner als Gleiche untergleichen. Und dadurch sollte eine andere Form der Kritik entstehen. Das ist natürlich nur begrenzt der Fall in der Realität und dadurch entsteht diese, ja, nenne ich kafkaeske Form der Verantwortungslosigkeit, was der Varro beschreibt. Und heute, würde ich sagen, haben wir eine totalitäre Verantwortungslosigkeit.
Mhm.
Weil die EU zum Beispiel, wenn wir in unseren Bereich gucken, die kann nie für etwas, weil es ja immer die Nationalstaaten sind, die es umsetzen bzw. vorschlagen, mhm, bzw. die EU deren Probleme aufgreift, zum Beispiel bei Corona.
Mhm.
Und die Nationalstaaten, die können nichts dafür, weil ja zum Beispiel bei Corona die EU beschließt, wie man umgeht mit dem. Und das ist natürlich heute, auch mit den technischen Möglichkeiten, die heute bestehen, einfach ins Unendliche gewachsen. Und das ist furchtbar.
Also du würdest mir schon recht geben, Varro hatte recht und es war eine zutreffende Beschreibung, was die DDR betrifft.
Oh ja.
Aber ich habe es auch deswegen angesprochen, um zu zeigen, dass wir es heute noch in einem viel schlimmeren Maße mit organisierter Verantwortungslosigkeit zu tun, weil sich die gegenseitig immer den schwarzen Peter zu schieben.
Ja, natürlich.
Und wir haben diese Form von Verantwortungsverschiebung, wir haben diesen Verschiebebahnhof von Verantwortlichkeiten auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei den NGOs. Das ist ja ein ganz merkwürdiges System, das da entstanden ist. Die NGOs, die sagen, wir sind nicht Regierungsorganisation, wir machen ja nur Vorschläge. Ja, so hat zum Beispiel die Weltfrauenkonferenz 1995 nur Vorschläge gemacht. Aber diese Vorschläge, die gingen dann an die UNO und dann ging es irgendwie über Europa und dann wurden sie plötzlich verbindlich. Aber keiner war es gewesen und vor allen Dingen keiner, der demokratisch legitimiert gewesen wäre, war es gewesen.
Genau.
Gegenseitig schiebt man sich die Verantwortung zu. Die Politik sagt, ja, wir werden ja getrieben von den Aktivisten, die fordern das ja von uns. Die fordern noch mehr Umweltschutz. Gleichzeitig sind diese Forderer und diese NGOs natürlich von der Politik bezahlt.
Ja, und das ist interessant auf allen Gebieten. Da entsteht eine Form des Totalitarismus,
der
wirklich überhaupt noch nicht begriffen ist. Mhm. Und zwar schaffen sie Organisationen jenseits des Staates, die faktisch hoheitliche Aufgaben erfüllen. Eine NGO hat sich nicht darum oder darum zu kümmern. Die können, weiß ich nicht, einen Karnickelzüchterverein können sie ja betreuen. Aber sie können nicht anfangen zu denunzieren und Meinungen zu sammeln, die strafbar oder nicht strafbar sind. Diese NGOs sind natürlich erweiterte staatliche Instrumente.
Mhm.
Aber der Staat macht noch etwas. Und ich rede jetzt nicht von dem Staat als Nation, weil nämlich im Spiel zwischen der Nationalstaatlichkeit und der EU wird ja der Staat aufgehoben.
Mhm.
Und zwar durch sich selbst und durch die EU. Und die Zugriffe auf das Leben werden über die NGOs im intellektuellen und wirtschaftlenkenden ideologischen Bereich durchgeführt. Und über die Fördermaßnahmen das gesamte Unternehmertum seiner eigentlichen, zu Recht geforderten, freiheitlichen Entscheidung beraubt.
Mhm.
Und das ist keine linke Theorie, das ist eine totalitäre Vorstellung, die durchgesetzt wird gegen die Nationalstaatlichkeit, gegen eine linke Utopie, gegen einen rechten Patriotismus, einen kulturellen Bezug zugunsten einer kleinen technischen Elite. Und wenn nicht alle endlich verstehen, dass hier Zugriffe direkt aufs Leben stattfinden, so etwas zum Beispiel wie Hüseyin Doğru mitten in Berlin ist eine juristische, eine nationale, eine soziale, eine judikative Katastrophe. Das entmenschlicht uns Zuschauer. Da bin ich wieder bei den Zuschauern.
Ja.
Sie zwingen uns, die Menschlichkeit zu exekutieren. Das ist entsetzlich für mich. Und solange ich irgendeinen zusammenhängenden Satz sagen kann, werde ich den dagegen sagen. Und ich bin mir sicher, selbst die verwirrten Jäger wissen nicht, was sie tun.
Ich will auch mal einen zusammenhängenden Satz sagen. Und zwar kann man das so zusammenhängend sagen, dass das, was Rudolf Varro über die DDR gesagt hat mit der organisierten Verantwortungslosigkeit, dass also das, was an der DDR schlecht war, jetzt in Europa in potenzierter Form da ist.
Genau, und mit einem ganz anderen Gewaltpotenzial.
Na, ganz anderen Buch.
Ja, und mit Gewalt. Und diese Gewalt kannte man in der DDR nicht. Die DDR war viel zu klein für diese Form von Gewalt und niemand hatte sie im Sinn.
Es gibt noch etwas, wo man gut die Entwicklung Europas feststellen kann, die Entwicklung zu etwas Negativem. Und das ist das, was ich schon angesprochen habe, als ich vom Grand Prix Eurovision de la Chanson, dem Eurovision Song Contest, gesprochen habe. Das ist eine kulturelle Umsetzung der Europa-Idee. Ja. Und die hat sich ja im Laufe der Zeit geändert. Hast du eigentlich mal so eine Veranstaltung angeguckt?
Oh ja, ich habe mir die sogar öfter angeguckt. Also ich war natürlich nie wirklicher Fan, aber es gab ja hübsche Lieder, nette Menschen. Und das Interessante ist, das ist jetzt eine grausame Veranstaltung.
Ja, genau, das wollte ich sagen. Genau,
ja, es ist wirklich grausam, weil es sind nur Lichteffekte. Niemand singt, niemand spielt selber.
Man tanzt mehr, als man singt.
Niemand tanzt wirklich. Du hast eine durchchoreografierte, durchgestylte, elektronisch gelenkte Veranstaltung, in der Menschen nicht mehr vorkommen. Es ist im Grunde der Ausdruck einer transhumanistischen Menschheit. Und das als Eurovision Song Contest. Es ist schrecklich.
Ja, man sollte diese Entwicklung sich nochmal vor Augen führen, damit man das sieht.
Ja. Ja.
Es hat angefangen, weil man den italienischen Schlagerwettbewerb in San Remo nachmachen wollte und weil man irgendwas senden musste im Fernsehen, noch in Schwarz-Weiß. Das war ja noch ganz rührend damals. Und dann gab es tatsächlich internationale Lieder. Also international war damals, wenn es Französisch, Italienisch und Holländisch war. Das hat man dann geändert. Irgendwann wurden die Regeln des Eurovision Song Contest so geändert, der ja auch umbenannt wurde, dass man nicht mehr in der Landessprache singen musste.
Genau.
Dann fing das an, dass plötzlich alle auf Englisch gesungen haben.
Ja.
Dass ABBA als schwedische Gruppe ein Sieger war mit einem englischsprachigen Lied. Und auch mit einer Gruppe. Es ging nicht mehr um Sänger, sondern da wurden plötzlich auch Gruppen zugelassen. Interessant zu sehen, wie sich die Regeln ändern.
Genau, wie sich die Regeln ändern und auch das, was ausgedrückt wird.
Und das, was ausgedrückt wird. Und es wird immer weniger eigen.
Ja.
Es gab eine Zeit, da war in Portugal und Finnland Länder, wo man sagen konnte, gut, das kann nichts unterscheiden von den anderen Ländern. Aber jetzt ist Europa ja auch viel größer geworden und es sind neue Länder dazugekommen, die noch gar nicht richtig zu Europa gehören. Zum Beispiel die Ukraine, die dann auch besondere Lorbeeren hat. Und die Lieder sind nicht mehr zu unterscheiden von.
Nein, überhaupt nicht.
Ich könnte nicht mehr sagen, aus welchem Land ist jetzt dieser Beitrag. Das sieht alles gleich aus.
Nein, das kann man nicht mehr. Und du hast ja auch die gleiche Technik für alle.
Die gleiche Technik für alle. Und es ist ganz bezeichnend, dass sich da auch das neue Menschenbild des nicht mehr identifizierten Geschlechts durchgesetzt hat.
Ja,
ja. Wir hatten ja mal die Dame im Abendkleid und Bart, die gewonnen hat. Und jetzt haben wir den Schweizer. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau verfolgt. Für mich ist es eine Riesenenttäuschung. Für mich war das früher eine tolle Veranstaltung. Die hat mir den Glanz der großen Weiten Welt gegeben. Eine Französin hat noch Französisch gesungen. Das hat mir gefallen, France Gall.
Ja klar, aber das Interessante ist ja, dass bei all diesen Großveranstaltungen genau das, was sie ausgemacht hat, nämlich eine Begegnung verschiedener Geschichten, verschiedener Nationen, verschiedener Kulturen nivelliert wird. Ich war auch wirklich traurig nach dieser französischen Olympiade. Und jetzt
den Sport haben wir noch ganz vergessen.
Ja, das falsche Bild, das gefiel mir auch nicht. Aber sie haben gestrichen die Begegnung der Sportler in der Arena. Die Sportler fuhren nur auf Boden an den Kameras vorbei. Da kamen sie, weil es noch regnete, nur raus zur Kamera, wedelten ein bisschen Fahne und verschwanden wieder. Ihre Fahnen wurden von Assistenten getragen. Das Feuer wurde angezündet von 4 in gleicher Kleidung aus staffierten Menschen und einer noch im Rollstuhl. Und alle in der gleichen weißen Kleidung. Und niemand war dabei. Also sie haben alles das, was die Veranstaltung menschlich, gemeinsam und gleichzeitig different sein lässt, weginszeniert. Zugunsten von lächerlichen Bildern.
Ja.
Es muss auch nicht Céline Dion in Frankreich singen, auch wenn sie Kanadierin ist und Französisch spricht. Es wird den Gastgebern der Ausdruck ihrer Kultur genommen. Die wird reduziert auf Merkmale. Ein Rapper muss dann im Kostüm von Ludwig XIV. Singen. Aber es sind alles nur kleine Zeichen. Es findet keine Begegnung statt.
Nee.
Und das ist aber das, worum es eigentlich ging.
Es hat keine Tiefe mehr. Es hat eigentlich im Grunde auch keine Bedeutung mehr. Es ist bloß noch Dekoration geworden.
Genau. Und das schaffen wir im Westen. Und wir werden nicht fertig mit Nationen und Völkern und Gemeinschaften, die sich in anderer Weise auf etwas beziehen, etwas Vergangenes und aus diesem Vergangenen auch eine andere Zukunftsvorstellung haben. Und das wollen wir töten. So weit sind wir schon.
Ja, kann man also sagen, dass die Entwicklung, die Europa genommen hat, in mehrerer Hinsicht zu einem Albtraum geworden ist, was die kulturelle Entwicklung betrifft, was die Olympischen Spiele betrifft, was ja auch eine europäische Idee ist, die auf Griechenland zurückführt und auch eine Idee des Friedens ist, nebenbei bemerkt.
Mhm.
Und wenn man dann noch die Politik hinzufügt, ja,
ja,
die nicht mehr so ist, dass sie sich selbst dafür den Friedensnobelpreis verleihen könnte.
Ja, auf keinen Fall ist die Politik so. Und das Interessante ist, dass damit genau die negativen Seiten, nämlich des imperialen Bewusstseins, sich in den Vordergrund rücken.
Mhm.
Also wenn der Merz die größte Armee Europas haben will, dann ist das wieder deutscher Imperialismus. Und ich kann vorhersagen, das endet furchtbar.
Das wird böse enden.
Und das will niemand.
Ha.
Und wir werden erleben, wie sich alle von uns distanzieren werden. Weil alles das, was negativ an diesen imperialen Vorstellungen ist, das wird dann wieder auf Deutschland projiziert. Und wir haben eine Elite, die sich der Doppeldeutigkeit oder der Differenzen im kulturellen Selbstverständnis null bewusst ist. Es ist eine solche Armseligkeit.
Und ist nicht auch das ein Selbstmissverständnis, weil Europa ja an Bedeutung verloren hat im Weltmaßstab, wenn man es mal so sieht?
Das sowieso
auch. Ist es vielleicht
auch
so, dass gerade aus diesem Gefühl heraus, wir sind im Grunde unbedeutend geworden, dass sie deswegen so Großmannsattitüden an den Tag legen?
Natürlich, sie suchen eine Form von Bedeutung damit.
Europa will ja auch in der Ukraine mit Kriegsmaterialien tätig sein.
Genau, und das werden wir wieder verlieren.
Dann verlieren wir auch Russland.
Ja.
Russland ist eigentlich ein Teil Europas.
Natürlich. Ich meine, ich habe mal gesagt, es ist wirklich absurd. Es kann doch nicht sein, dass die Russen die Einzigen sind, die die deutsche Kultur schützen. Es ist einfach so. Da gibt es zum Beispiel diesen berühmten Dirigenten, Herrn Grigejew, der in München Chefdirigent war und wegen Putin-Nähe weggescheucht wurde. Der organisiert eine Konzertreise in Russland mit nur deutschen Komponisten.
Ja, es gibt diese Liebe gerade der Russen für die deutsche Kultur und es gibt sie erstaunlicherweise auch bei Japanern und es gibt sie auch bei Australiern. Hängt das damit zusammen, dass wir selber uns nicht lieben mit unserer Kultur?
Weil wir so drüber nachdenken. Ja, jemand, der hat seine Doktorarbeit geschrieben über die Entwicklung der Klassik im Zusammenhang mit der Entwicklung der deutschen Verwaltungssprache.
Ach, ist ein tolles Thema.
Ja, wirklich, wirklich. Und es ist so, die deutsche Klassik ist mit der Entwicklung aus der Kleinstaaterei, dem Zollverein und dem Versuch, Deutschland zu einen wirtschaftlich, hat sich die deutsche Klassik entwickelt. Und Schiller von Stuttgart nach Weimar geführt. Und Goethe von Frankfurt nach Weimar. Und da sind Überlegungen entstanden zum Nationalen, zum Individuellen, zum Verständnis von Kulturen, weil sich eben eine Kultur entwickelt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das für andere interessant ist. Ich habe ja mal gelesen, die einzigen, die eine gesamte Goethe-Ausgabe machen, sind die Chinesen. Es ist unfassbar, wie barbarisch wir sind.
Damals, also als es noch Kleinstaaten in Deutschland gab und die deutsche Nation noch gar nicht existierte, Deutschland, Deutschland über alles wurde ja geschrieben zu einem Zeitpunkt, als es dieses Deutschland in dieser Art noch gar nicht gab.
Genau, um einen Vereinigungsprozess stattfinden zu lassen.
Und da haben wir vielleicht sogar eine vergleichbare Situation wie in Europa. Denn wir sagen gerne, dass diese Kleinstaaterei endlich mal überwunden werden musste. Man musste ja verschiedene Grenzkontrollen passieren und musste von hier nach da wie in ein anderes Land einreisen. Schiller konnte ja, wenn er von einem Bereich in den anderen flüchtete, sich der Strafverfolgung entziehen. Ja, so war das ja damals.
Ja, klar.
Dass das aber vielleicht nicht nur ein Nachteil war, denn es führte auch dazu, dass es ganz viele kleine Theater gab. Dass es in ganz vielen kleinen Regionen eine eigene kulturelle Identität gab. Dass es zum Beispiel sowas gab wie Lippe-Detmold. Dass da ein kleines Land ein eigenes Kulturleben entwickelt hat.
Aber der Witz war ja bei den Theatern, und deshalb halte ich die Vernichtung der Theater in Deutschland auch für eine Katastrophe, dass genau diese Theater ja ein Deutschland geschaffen haben. Und zwar ein Deutschland mit einer Sprache, mit einer Kultur, in dem es sowohl den lokalen Bezug gab, wie eben den zur deutschen Klassik. Denn das hat ja genau diese Dichter zu Klassikern gemacht, weil sie in Stuttgart und in Weimar und in Lippe-Detmold gespielt wurden. Das ist ja der ganze Witz daran. Also wie man sagt zum Beispiel, dass die amerikanische Nation durch den Film sich begreifen konnte. So war es in Deutschland mit den Theatern und mit der Zerstörung der Theater, die ja auch reduziert werden auf Haltungspräsentation von Anschauung. Das ist das Ende der Theater. Nun hast du zwei Sachen. Du hast heute eine andere Technik, die ist nicht mehr so an den Ort gebunden. Aber die Geschichte der Orte wird ja sehr wohl genutzt. Und es ist tragisch, dass das nicht begriffen wird als etwas, was man immer wieder neu verstehen lernen muss. Weil durch diese Beschäftigung mit der deutschen Klassik in den Theatern beschäftigt man sich ja immer wieder auf eine andere Weise mit der Geschichte und stellt einen Bezug her zur Vergangenheit, um die Gegenwart zu verstehen und eine Zukunft denken zu können. Und das wird zerstört.
Ist es eine Option, wieder regional zu denken und sich zurückzuziehen in kleine, überschaubare Bereiche, kleine, freie Städte?
Also ich finde, wir können in den USA sehr gut lernen, dass das nicht geht. Die haben ja einen starken kommunalen Bezug immer in ihren Filmen, in den Geschichten, in der Literatur. Und du hast aber eine Bevölkerung, die das außenpolitische Wirken der Regierung überhaupt nicht erfasst. Weil es durch keinerlei Erfahrung belegt ist. Die beginnen den Irakkrieg und ich wette, die Bevölkerung, der größte Teil weiß gar nicht, wo der liegt. Und du hast eben eine solche Trennung zwischen den Entscheidungsträgern und denen, über die entschieden wird. Und der Witz an der Nationalstaatlichkeit ist, dass er sich immer wieder mit dieser Trennung beschäftigt und versucht, sie zu überwinden. Und diese Art der Überwindung ist gefragt. Die ist wirklich gefragt. Zum Beispiel hatte man in der Unterscheidung von Filmen, ein französischer Film. Du erkanntest auch einen französischen Film, jetzt egal von wem. Die Art der Beschäftigung mit Intellektualität oder Sexualität. Heute, dadurch, dass die Produktionen auch oft international sind, verstehen sie gar nicht, worin bestimmte Erfolge bestehen. Es gibt zum Beispiel ein schönes Beispiel. Bernhard Schling schreibt ein Buch, Der Vorleser. Der Vorleser, in dem für eine Frau vorgelesen wird. Und dieses Buch wird ein Welterfolg. Jetzt kommen schlaue Menschen in der Filmproduktion auf die Idee, dieses Buch zu verfilmen. Jetzt wird besetzt die Frau, der junge Mann vorliest, mit Kate Winslet. Als das passiert ist, wusste ich, der Film wird nicht gelingen. Sie werden einen Flop machen, weil der Erfolg dieser Erzählung von dem Bernhard Schling lag meines Erachtens darin, dass das erste Mal ein literarisch tätiger Autor den Faschismus als seine eigene Geschichte beschreibt über eine Liebe zu einer Frau, die aktiv
Als Wärterin
den Faschismus getragen hat.
Eine besondere geschichtliche Erfahrung steckt da drin, die natürlich durch die Besetzung nicht wiedergespiegelt wird.
Nee. Und die Besetzung verhindert überhaupt die Wahrnehmung dieser Problematik. Aber genau für diese Problematik hatte das Buch Erfolg und mit Kate Winslet stirbt sozusagen die Möglichkeit, das zu erzählen. Und da merkt man auch, wie dumm die Produzenten sind. Das kann die Kleine nicht spielen. Die spielt natürlich eine Liebesgeschichte. Und die spielt dann, wie man hineingerät darin oder darin. Und hat dann ein menschliches Verständnis. Darum geht's aber nicht.
Aber es müsste sich zum Beispiel in der Sprache auch etwas zeigen.
Auch in der Art der Verwirrung, auch in der Art und Weise der Verführung, auch in der Art und Weise, etwas wissen zu wollen, auch von der Frau, warum sie vorgelesen haben will.
Ja, das Besondere wird verwässert.
Ja, das gibt's dann nicht mehr. Und damit wird es nicht erzählt. Und die Vernichtung dessen, was menschlich sein kann, ist nicht im Sinne von gut oder böse, sondern im Sinne dessen, was Menschen leben und erleben. wird nivelliert zu einem Show-Effekt, der dann im Eurovision Song Contest dann sich in Licht auflöst.
Ja, das haben wir jetzt in allen Bereichen festgestellt. Also was die Filmförderung betrifft, die Kunstförderung betrifft, was den Eurovision Song Contest betrifft, was die Olympischen Spiele betrifft. Ja. Da findet eine Darstellung des europäischen Gedankens statt. Das ist eine Darstellung der Vernichtung von europäischer Identität.
Genau. Und das wird dann zugunsten von technokratischen Mechanismen durchgesetzt.
Ja, das ist ein ziemlich trauriger Ausblick, oder?
Ja.
Ich habe so schön angefangen, so ein bisschen schwärmerisch mit meinen Hans-Joachim Kuhlen Kampferinnerungen und mit meinen Europa-Sondermarken. Und nun enden wir mit einer Dystopie.
Ja, so ist es im Moment. Und deshalb finde ich das auch völlig richtig, dass die Alten dagegen aufstehen, weil die Jungen nicht wissen, was sie tun und nicht wissen können.
Und die auch keinen Hintergrund mehr haben,
nein,
oder?
Natürlich nicht. Der wird ihnen ja entzogen.
Die sprechen ja selber schon Englisch.
Ja, und natürlich sprechen dann alle schlechtes Englisch, weil die Sprache nichts anderes als eine Besatzersprache ist. Das ist eben so. Und dort, das finde ich interessant, in den USA gibt es mittlerweile Künstler, jetzt nicht Hollywood. Von Hollywood rede ich nicht. Ich habe mir neulich die Oscarverleihung angeguckt. Das ist wirklich eine armselige Provinzvorstellung. Also es ist wirklich armselig. Also jeder dankt seiner Großmutter und dem Team. Und dann hast du immer die gleichen leuchtenden Augen. Bin ich's nicht. Hurra, ich bin's. Oder bin aber teamfähig und gratuliere. Also es ist wirklich lächerlich. Im Kaninchenzüchterverein geht's wahrscheinlich interessant dazu. Und da kann man sich nicht für interessieren. Aber zum Beispiel solche Serien wie von Taylor Sheridan, der schreibt wirklich amerikanische Geschichte und filmt die auch. Oder auch Kevin Costner. Es gibt schon viele Leute, die versuchen, ein Bild zu finden. Und ich finde, so jemanden wie Taylor Sheridan ist es gelungen, eine US-amerikanische Saga zu erzählen mit Yellowstone. Und zwar, indem die USA in ihren Grenzen begriffen werden. Und ich sage, sie müssen Nationalstaat werden, sonst ist die Katastrophe total.
Aha. Und würde es einen europäischen Film geben? Was müsste ein europäischer Film leisten?
Meines Erachtens gibt es den nicht. Es gibt ja Menschen, die daran glauben, aber die dann sagen, ja, zur Zeit der Kirche gab es ja auch Europa. Ja klar, du hattest eine bestimmte Oberschicht, also der Adel sprach Französisch, da gab es dieses Europa und da hat sich wunderbar bekriegt, ganz ohne Nationalstaatlichkeit. Du hattest die Kirche, die Kirchenfürsten sprachen Lateinisch. Das war auch eine Vereinigung, was nichts daran gehindert hat, dass sie sich bekriegt haben. Das ist ein schichtenspezifisches Problem eines Austauschs. Ich habe ja auch nichts dagegen, dass die Leute Englisch lernen oder meinetwegen Russisch oder Französisch oder Esperanto, was auch immer. Aber die Ausgangspunkte sind andere und die dürfen nicht vernichtet werden. Du hast ja zwei schöne Begriffe von dem David Gotthard, Anywheres und Somewheres.
Ja.
Und da beschreibt er das ja ganz gut. Natürlich ist die städtische Jugend urban, spricht Englisch, sitzt am Computer und teilt die Welt unter sich auf. Aber sie sind nicht die Welt. Sie sind eine kleine, verwöhnte Schicht, die unter bestimmten Bedingungen agiert. Und die Menschen, die hier für den Iran meinen zu sprechen, gehören zu dieser kleinen, verwöhnten Schicht und wollen irgendwie unter diesen Bedingungen wirken hier und verkaufen. Sie verkaufen sich und das, wo sie herkommen. Es ist nicht schön mit anzusehen.
Also, es bleibt dabei. Wir haben keine positiven Ausblicke, was jetzt Europa betrifft. Wir haben so schön angefangen mit Europa, oder ich habe zumindest schön angefangen mit Europa. Ich hatte
ja
ein anderes Europa
im
Westen, als du ein Europa im Osten hattest. Aber wir haben keine wirklich positiven Ausblicke für eine europäische Zukunft.
Also ich habe auch im Osten Europa natürlich gedacht und vor allen Dingen Deutschland. Ich musste wirklich immer lachen. Ich dachte, komisch, die einen Handwerkspurschen, die sind nach Italien gezogen und die anderen sind nach Russland gezogen. Und Deutschland liegt in der Mitte. Und daraus ergibt sich auch die Forderung nach Neutralität.
So. Jetzt habe ich doch noch was gefunden, wo ich froh bin, dass ich das an den Schluss stellen kann. Also die Erinnerung daran, dass es früher aus Deutschland heraus die Richtung nach Italien und die Richtung nach Russland gegeben hat. Und dass sich aus dieser Lage, die Deutschland hatte und aus der Geschichte, die Deutschland hatte, die einen Auftrag zur Neutralität ergibt, damit möchte ich diese Sendung dann abschließen, die so viel Meckerei über Europa enthalten hat. Und ich danke Gabriele Gysi für dieses Gespräch, auch für diese kritischen Worte gegenüber Europa und gegenüber das große Ganze, was falsch läuft.
Und die Neutralität.
Und die Neutralität, die wir jetzt an den Schluss gestellt haben. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Gabriele Gysi.
Ich danke.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art gibt es auf Konterfunk an jedem Donnerstag frisch um 20 und um 23 Uhr und in der Wiederholung am Freitag um 11 und um 16 Uhr, jeweils nach den Nachrichten. Die Sendungen werden außerdem als Podcast zur Verfügung gestellt, sodass Sie die nachhören können, wenn Sie sich Zeit dafür nehmen können. Die Sendung können europaweit, ja sogar weltweit über Internet abgehört werden. Und ich grüße bei der Gelegenheit alle Hörer in Europa und auch die in Russland, China, Japan und Australien, von denen einige eine größere Liebe zur deutschen Kultur haben als die Deutschen. Europa war auch das Thema dieser Folge. Ich habe mich darüber mit Gabriele Gysi unterhalten und dabei auch ihr Buch erwähnt, das den Titel trägt »Die Nacht, als Soldaten Verkehrspolizisten wurden«. Ach ja, Europa, ich verabschiede mich mit einem Seufzer. Mir ist nicht so recht nach einer glanzvollen Musik zum Ausklang zumute. Ich spiele zum bitteren Ende stattdessen die Version der Ode an die Freude von Ritchie Blackmore, dem alten Haudegen der Elektrogitarre, falls sich noch jemand erinnert. Es hat nicht so ganz die Größe und auch nicht den musikalisch umgesetzten Zerstörungswillen wie die berühmte Jimi Hendrix Woodstock-Version der amerikanischen Nationalhymne, aber es hat auch eine gewisse Wucht und Heftigkeit und ist zumindest nicht feierlich. Ach ja. Ich bedanke mich bei den Hörern für ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihr Bernhard Lassahn.